HR Info. Politik.
Land unter in Venedig, die Halligen saufen ab. Heißzeit im Sommer und vertrocknete Wälder. Der Klimawandel ist längst spürbar und sichtbar. Und auch in der öffentlichen Debatte ist das Thema inzwischen ganz oben angekommen. Tiempo de actuar, Zeit zu handeln, heißt das Motto des Weltklimagipfels, zu dem sich die Weltgemeinschaft ab Montag in Madrid trifft. War diese Zeit noch nie so günstig wie jetzt? Der Gipfel als die Chance, endlich etwas zu bewegen? Wie hältst du es mit dem Klima, die Welt und die Greta-Frage? HR Info Politik mit allem, was Sie zum Klimagipfel wissen müssen. Und mit Christoph Schelt. Ab Montag treffen sich gut 25.000 Politiker, Aktivisten und Experten auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid. Eigentlich sollte sie in Santiago de Chile stattfinden. Doch wegen der Unruhen dort sagte der Gastgeber ab. Spanien sprang spontan ein, Chile leitet aber weiterhin die Konferenz. Zwei Wochen lang wird nun in Madrid debattiert, Meinungen ausgetauscht und nach Lösungen gesucht, wie der Ausstoß von CO2 und der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur gebremst werden können. Dieser Gipfel könnte ein besonderer sein, denn das Thema Klimaschutz ist das Thema der Zeit. Greta Thunberg, die vor mehr als einem Jahr mit ihrem Schulstreik für das Klima begann, hat eine weltweite Bewegung in Gang gesetzt. Die Aktivisten von Fridays for Future sind eine ernstzunehmende Stimme geworden. Auch an diesem Freitag in Frankfurt, kurz vor dem Beginn des UN-Gipfels.
Wir haben definitiv viel erreicht, vor allem was halt die Aufmerksamkeit angeht, die jetzt auf das Thema gerichtet wird. Nur halt politisch gesehen ist halt bis jetzt, außer halt leeren Phrasen, nicht wirklich viel gekommen. Und das ist halt eine Sache, an der wir noch arbeiten müssen.
Damit nicht nur meine Generation, sondern alle zukünftigen Generationen noch auf diesem Planeten leben können und nicht hier von Hungersnöten, Hitzewellen, Kriegen, Migrationswellen geplagt sind.
Dass bewusst wird, dass wir das ernst meinen, dass es wirklich, 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 wirklich wichtig ist und dass darauf Rücksicht genommen wird.
Der Klimastreik am Freitag war auch der Abschluss einer Klimaaktionswoche an vielen Hochschulen, auch in Hessen. Worum es dabei ging, erklärt Istemi Kusu von den Scientists for Future aus Marburg.
Ja, ich denke vor allem, dass es wichtig ist, ein Bewusstsein überhaupt zu schaffen bei den Menschen, die das vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten und dass man halt darüber redet und die Leute abholt, die vielleicht nicht sicher sind, stimmt das denn alles oder kann das denn sein oder wie ist das denn genau?
Werner Eckert wird für uns über den Klimagipfel berichten, so wie über schon viele davor, mehr als 20 waren es insgesamt. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Gesellschaftlich hat sich im vergangenen Jahr in Sachen Klima ja wahrscheinlich so viel getan wie nie zuvor in so kurzer Zeit. Klima ist das Megathema geworden. Heißt das jetzt für diesen Klimagipfel, dass da jetzt ein Fenster offen ist, dass das vielleicht mehr möglich macht als früher, dass jetzt wirklich die Zeit zu handeln ist? So lautet ja das Konferenzmotto.
Na, da bin ich skeptisch, weil das eine Binnenwahrnehmung Mitteleuropa sozusagen ist, dass da ein Megathema gerade ist. Weltweit war mein Eindruck, als ich die Vorkonferenz in Bonn im Juni mal kurz besucht habe, dass das eben auch anders wahrgenommen wird. Es gibt viele Staaten dieser Welt, die das zwar als drängend empfinden, aber nicht unbedingt Zugeständnisse machen wollen. Also ich glaube, es ist nicht automatisch so, dass deshalb, weil bei uns Fridays for Future auf den Straßen sind, die Welt sich jetzt schneller dreht.
Dann sind Sie wahrscheinlich auch skeptisch, wenn ich nach der europäischen Ebene frage. Das Europaparlament hat in dieser Woche den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Die neue Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, will 1 Billion Euro einsammeln, um den Klimaschutz in Europa voranzubringen. Also wie schätzen Sie das ein? Könnten diese Ankündigungen der Klimakonferenz vielleicht einen zusätzlichen Schub geben?
Ja, das schon. Also wenn ein so wichtiger Player wie die EU hier Schritte vorangeht, dann hat das Auswirkungen. Weil es ist ja ein gegenseitiges Belauern. Manche haben immer zu vom Klima-Mikado gesprochen. Wer sich zuerst rührt, der hat möglicherweise verloren. Und da gehört Mut dazu. Und wenn die EU vorangeht, dann ist das deshalb besonders wichtig, weil es momentan an Führungsfiguren im Klimaschutz international ganz allgemein fehlt. Barack Obama war der Letzte, der die Rolle übernommen hatte und wir wissen, was da passiert ist. Also braucht es jemanden. Es wäre wirklich bemerkenswert, wenn die EU vor allen Dingen auch sehr konkrete Zusagen machen würde, zum Beispiel ihr Klimaziel für 2030. Das ist ein wirklich habhaftes Ziel, nur 10 Jahre gut hin, wenn sie das verschärfen würde. Und auch das will Ursula von der Leyen ja tun.
Gucken wir konkret auf diese Konferenz in Madrid. Die gilt ja eher so als Zwischenschritt. Der nächste wichtige Gipfel, der findet nächstes Jahr in Glasgow statt. Was ist jetzt ab Montag konkret das Ziel?
Also es geht ganz konkret darum, dass man das Paris-Abkommen sozusagen abschließt. Da ist, das sollte
also das
schon
von 2015.
Von 2015. Mhm. Das sollte schon in Katowice im vergangenen Jahr fertig geworden sein. Hat man nicht geschafft. Man sieht, das ist nicht alles so Gold, was glänzt. Da geht es um die Regeln für den Klimagashandel, den internationalen. Da gibt es Probleme einmal mit Doppelanrechnung von Gutschriften. Der, der sie kauft und der, der sie verkauft, rechnet sie sich jeweils gut und dann haben sie sich plötzlich verdoppelt. Das macht den Markt kaputt. Das andere ist, Russland hat noch aus Urzeiten, 20 Jahre ist das her, die sogenannte heiße Luft, also die Klimagasgutschriften aus dem Zusammenbruch der UdSSR, irgendwo gebunkert und möchte sie zu Geld machen. Dagegen kämpfen sehr viele andere an. Das ist Thema in Madrid. Und die Klimafinanzierung, 100 Milliarden Dollar jährlich wollen die Industriestaaten mobilisieren, um den Ärmeren beim Klimaschutz und der Anpassung zu helfen. Das hat man vor 10 Jahren in Kopenhagen versprochen. Und man zofft sich immer noch darüber, ist das jetzt erreicht oder was versteht man unter mobilisieren oder müssen wir noch was drauflegen, wird ein Riesenthema sein.
Das klingt aber wieder so, als könnte das eine ziemlich kleinteilige und vielleicht auch mühsame Geschichte werden.
Ja, ich glaube, das wird im Detail sehr mühsam und kleinteilig. Politisch wäre es eben wichtig, dass man diese nächste Konferenz vorbereitet, indem so ein Block wie die EU sich hinstellt und sagt, ihr könnt sicher sein, wir gehen auf 55% Treibhausgasminderung. Und das macht ihr uns jetzt bitte mal nach, weil alle wissen, sie müssen im nächsten Jahr nachlegen. Und wenn ein solcher Block da Flöcke einschlägt, jetzt schon in Madrid, dann entsteht Momentum, also eine politische Triebkraft sozusagen. Das ist das, was man auch noch erwarten darf.
Diese Woche gab es ja zwei Meldungen, die haben nochmal aufhorchen lassen. Die Weltwetterorganisation, die zu den Vereinten Nationen gehört, die meldet einen Rekordstand bei der Konzentration der Treibhausgase, Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre. Und dann gab es den Klimamonitoring-Bericht der Bundesregierung. Auch bei uns in Deutschland allein in den vergangenen 5 Jahren ein Anstieg der Durchschnittstemperatur um 0,3 Grad. Also Strich drunter, wie ernst ist denn die Lage im Moment, wenn man nach diesen Berichten geht?
Also die Wissenschaftler, ich habe neulich wieder Jörn Rockström gehört vom Potsdam-Institut, die sagen schon, wir sind uns sehr sicher, dass wir auf bestimmte Kipppunkte zulaufen, die dann wirklich kritisch werden, wo wir nicht drüber reden, dass es wärmer wird im Sommer, sondern dass sich Lebensverhältnisse für viele Menschen auf dieser Welt ändern. Das ist durch die Schmelzvorgänge vor allen Dingen in den Polen durchaus der Fall. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass tatsächlich wir in Panik verfallen sollten, wie das Greta Thunberg
sagt.
Aber wir müssen es ernst nehmen. Das ist eine Herausforderung. Und zwar nicht im amerikanischen Sinne von Challenge, sondern eine echte Herausforderung für die kommenden Generationen und wir machen es ihnen unnötig schwer.
Danke für den Moment an Werner Eckert. Wir sprechen gleich weiter über das große Ganze, wollen jetzt aber erstmal schauen, wie es vor der eigenen Haustür aussieht. Für Deutschland wird Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD an diesem Gipfel teilnehmen, allerdings erst in der zweiten Gipfelwoche. Die Kanzlerin will Stand jetzt nicht kommen. Mit am Verhandlungstisch sitzt aber von Anfang an eine ganze Delegation aus Fachpolitikern und Staatssekretären. Angela Ulrich ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und hat dort insbesondere die Klimapolitik der Bundesregierung im Blick. Hallo.
Hallo.
Deutschland ist ja einerseits eines der wenigen europäischen Länder mit einem so konkreten Klimaschutzgesetz. Andererseits blieb dieses Gesetz ja hinter den Erwartungen vieler zurück. Mit welchem Gepäck reist denn die deutsche Delegation nach Madrid? Als Vorreiter, wie sich die Bundesregierung selbst gerne sieht? Oder mit leeren Händen, wie die Umweltverbände das jetzt gesagt haben?
Also ich denke, weder noch. Denn man muss schon sagen, nach dem Motto, unter den ganz Blinden ist ja schon der einäugige König. Es ist tatsächlich so, dass international Deutschland sich gar nicht schlecht sehen lassen kann, denn der Kohleausstieg ist beschlossen. Es gibt auch viel, viel Geld für die ehemaligen Braunkohlegebiete. Es gibt eben dieses Klimaschutzgesetz, wo auch einzelne Sektorziele ja ganz fest geschnürt sind. Sprich, eigentlich werden einzelne Minister, einzelne Ressorts in die Verantwortung genommen, wenn das wirklich so kommt. Und man hat ja auch beschlossen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das ist schon eine ganze Menge. Da kann schon Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, mit stolz geschwellter Brust, würde ich jetzt eben nicht sagen, weil die Hausaufgaben, da kommen wir ja noch drauf, so schlecht hier in Deutschland gemacht werden. Aber da steht schon eine Menge drin, womit sie sich sehen lassen kann. Und Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, lobt ja Deutschland und hofft auch darauf, dass da eben eine Sogwirkung Lösungen auch gerade wieder auf der Klimakonferenz entwickelt werden kann, dass andere Länder eben auch noch mehr machen.
Jetzt hat die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auch angekündigt, sie will 1 Billion bereitstellen, dass dieses Megathema Klima auch auf europäischer Ebene angegangen wird. Und dann ist Deutschland ja auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 Präsident des Europäischen Rats. Erzeugt so ein Amt dann auch nochmal Druck, sich da als Vorreiter zu positionieren?
Naja, klar, die Kanzlerin, der ist Klimaschutz schon auch weiterhin wichtig, auch wenn ich diese Bezeichnung Klimakanzlerin für Merkel schon lange, lange nicht mehr verwenden würde. Aber sofern sie dann noch eine Regierung hat im nächsten Jahr, wird sie natürlich auch auf den Klimaschutz da als wichtigen Punkt ihrer EU-Ratspräsidentschaft gucken. Aber sie muss einfach erstmal auch noch mehr Hausaufgaben hier machen, finden die Fridays for Future-Bewegungsmenschen, finden Umweltverbände. Und wir sehen ja im Moment, wie dieses Klimaschutzgesetz, was beschlossen wurde, wie schwierig das auch ist, wirklich mit Inhalten zu füllen. Und ganz aktuell die Windkraft, wo man jetzt versucht, große Abstandsregelungen noch in ein neues Gesetz hineinzuschreiben, dass eben Windräder nur noch in mindestens 1000 Meter Entfernung von Ortschaften gebaut werden dürfen. Da sagen viele, das würde die Windkraft als wichtiges Standbein von erneuerbarer Energie abwürgen. Also da sind noch eine ganze Menge Dinge, die auch die Bundesregierung hier vor Ort erstmal und jetzt auch ganz konkret, bevor solche wichtigen Jobs wie EU-Ratspräsidentschaft überhaupt kommen, erledigen muss.
Das Klimapaket der Bundesregierung, das ist ja an vielen Stellen schon eingetütet, also das Gesetz vom Bundestag zum Beispiel beschlossen. Aber die Diskussion darüber, die ist ja noch lange nicht beendet. Da sind viele Fragen offen. Du hast diese Hausaufgaben angesprochen, wie zum Beispiel beim Ausbau der Windkraft. Kohleausstieg ist noch so ein anderes Thema. Also wo stehen wir da jetzt in dieser nationalen Debatte?
Na, ich glaube, da ist noch ganz vieles im Argen, zumal man jetzt sieht, dass der Elan, der mal da war, Stichwort Kohleausstieg, da gab es ja eine Kommission, die schon zu Anfang diesen Jahres Empfehlungen ausgesprochen hat, wie wirklich aus der Kohle ausgestiegen werden soll, bis spätestens 2038. Aber da ist zum Beispiel nur der Part, wir geben viel Geld in die Braunkohleregionen bisher unter Dach und Fach. Und das Kohleausstiegsgesetz, es hinkt immer noch hinterher, es gibt immer noch keinen wirklich bestimmten Gesetzentwurf. Da streitet man sich ja im Moment über Abschaltdaten und über die Windkraft. Und da sieht man, wie das Grundproblem eben bei dieser ganzen Klimaschutzpolitik im Moment in Deutschland ist. Es gibt gute Dinge, die eingetütet oder auf den Weg gebracht wurden. Aber dann, wenn die wirkliche Ausführung kommt, dann gibt es Proteste, dann gibt es auch Blockaden, gerade von Union und auch Wirtschaftsministerium hier in Berlin, in der Bundespolitik. Und das macht die ganze Sache dann doch schwierig.
Die Rolle der deutschen Regierung bei diesem Weltklimagipfel. Infos von unserer Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich. Vielen Dank nach Berlin.
Sehr gern.
Ich spreche weiter mit Werner Eckert, unserem ARD-Klimaexperten, der auch für uns über den Weltklimagipfel in Madrid berichtet. Im Prinzip gibt es ja schon einen Plan, was man tun kann. 2015 gab es den großen Erfolg der Klimagipfel in Paris. Damals hat sich die Weltgemeinschaft geeinigt auf das sogenannte 2-Grad-Ziel. Also der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur soll bis 2100 im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf maximal 2 Grad Celsius begrenzt werden. Besser noch 1,5 Grad. Wo stehen wir denn da jetzt eigentlich beim Erreichen dieses Ziels?
Also derzeit wird, wenn alles umgesetzt wird, was man in Paris in diesem Abkommen bislang national hinterlegt hat an Vorschlägen und Ideen, dann kommen wir immer noch bei deutlich über 3 Grad raus. Das heißt, das, was auf dem Tisch liegt, was schon ambitioniert genug ist, das reicht bei weitem nicht aus. Das wissen die Staaten auch alle und deswegen hat man ja diesen Bleistiftspitzer eingebaut, so einen Nachschärfmechanismus. Alle 5 Jahre müssen die sich in die Augen gucken, zum ersten Mal jetzt eben kommendes Jahr in Glasgow und eingestehen, es reicht nicht, was machen wir jetzt und müssen nachlegen. Und da wäre der Schritt der EU eben ein erster Schritt. 68 Staaten haben schon mehr Anstrengungen durchaus angekündigt bei einem Gipfel in New York am Rande der UNO-Vollversammlung dieses Jahr. Aber das sind eher kleine und mittlere Staaten, keine bedeutenden Industrienationen gewesen.
Sie sagen, wir steuern eher so auf 3 Grad zu. Was wäre denn, wenn das wirklich eintritt?
Nun, dann haben wir zum Beispiel kaum eine Chance fürs Überleben der Korallenriffe. Und da sind die wissenschaftlichen Befunde am klarsten. Bei 1,5 Grad können einige durchaus überleben, bei 2 Grad schon fast nicht mehr. Und bei 3 Grad ist es völlig aussichtslos. Das ist ein Faktor. Wir haben sicherlich zu tun, mit mehr Starkwetterereignissen. Wir erleben das ja, das trifft ja auch uns, weil dieser sogenannte Jetstream über der Nordhalbkugel, ein Bändersystem, das Hochs und Tiefs steuert, langsamer wird und oft anhält. Und dann hat man eben diese Starkregenereignisse. Also all das ist die Folge. Aber vor allen Dingen, wo es wirklich ungemütlich wird, ist in den tropischen Breiten, wo sehr viel Nahrungsanbaufläche verloren geht, einfach weil sie verwüstet.
Aber auch ganz konkret, wir in Hessen werden das spüren, zum Beispiel mit diesen Starkregenereignissen, mit
absolut
längeren Trockenphasen im Sommer.
Mehr Hitze vor allen Dingen in Frankfurt. Städte sind sowieso heißer und da wird es immer schwieriger, gerade für ältere Menschen im Sommer zu leben. Und jeder Mensch, der vorzeitig stirbt, auch wenn er alt ist, ist ein großes Leid. Und das genau bringt der Klimawandel natürlich auch mit sich. Das sind viele Dinge, die Wasserprobleme, die die Bauern hatten, bis hin zur Tatsache, dass Eiswein im Rheingau wohl eher die Ausnahme sein wird.
Der Gipfel, der wurde ja relativ kurzfristig von Santiago de Chile nach Madrid verlegt. Der Gastgeber Chile hatte die Konferenz wegen der anhaltenden Unruhen im Land abgesagt. Was das für die Organisatoren in Spanien bedeutet, darüber will ich gleich mit unserem Korrespondenten in Madrid reden. Vorher muss ich aber noch mal eine Frage an Sie stellen, die man eigentlich bei jedem dieser Klimagipfel stellt, aber vielleicht auch immer wieder stellen muss. 25.000 Teilnehmer aus 200 Ländern. Muss das eigentlich sein? Müssen die sich wirklich alle physisch treffen? Denn alleine die Anreisen aus aller Welt zu diesem Gipfel, die erzeugen ja auch mächtig viel CO2.
Ja, berechtigte Frage. Also zum einen ist es so, dass auf dieser Welt ganz viele große Treffen stattfinden, auch aus nichtigeren Gründen. Das ist das eine, entschuldigt aber nichts. Diese Größe der Delegation hat immer weiter zugenommen, denn eine Delegation, die Großes bedeutet, macht bei den Verhandlungen. Ich kann überall dabei sein, ich kriege alles mit, mir entgeht nichts und ich kann mit hoher Manpower an meinen Interessen arbeiten. Noch wichtiger war aber, dass immer mehr Nichtregierungsorganisationen, Umweltverbände, Klimaschützer und Wissenschaftler auch Industrievertreter, also Lobby bei diesen 25.000, die Zahl aufblähen. Und das hat die UN ganz bewusst gemacht, weil sie sagte, die Zivilgesellschaft gehört dazu bei solchen Konferenzen. Das soll kein Closed Job sein, nichts, was die Regierungen unter sich ausmachen. Und das ist jetzt der Preis dafür.
Danke an Werner Eckert für den Moment. Er bleibt uns in dieser Sendung weiter erhalten. Jetzt schauen wir auf den Gastgeber, den neuen Gastgeber. Oliver Neuroth ist unser Korrespondent im Studio Madrid. Auch für das Team dort gibt es jetzt viel Arbeit, die so nicht geplant war. Noch mehr Arbeit gibt es allerdings für die Organisatoren des Gipfels, denn die Absage der Gastgeber in Chile, die kam ja für alle ziemlich überraschend. Relativ schnell hat dann die spanische Regierung angeboten, wir übernehmen. Das heißt, statt gut einem Jahr Vorbereitungszeit nur einen guten Monat. Oliver, schaffen das die Spanier?
Ich denke schon. Zumindest zeigen sich alle Verantwortlichen in Madrid sehr zuversichtlich. Da ist von einer großen Herausforderung zwar die Rede, aber klar ist auch, dass die Stadt Madrid Erfahrungen hat mit ähnlichen Herausforderungen, also damit solche Großereignisse kurzfristig auszurichten. Vor einem Jahr zum Beispiel, da war es ein sportliches Großereignis, das mal eben um die Ecke kam. Das Finale der Copa Libertadores wurde von Buenos Aires in die spanische Hauptstadt verlegt. Das Endspiel des wichtigsten südamerikanischen Fußballwettbewerbs. Aus Sicherheitsgründen konnte es nicht in Argentinien stattfinden. Madrid hatte 10 Tage Vorlauf und den Ansturm tausender angereister, gewaltbereiter Fußballfans zum Teil ohne größere Probleme gestemmt. Auch die Infrastruktur in Madrid, die ist gut. Die Stadt hat einen sehr großen Flughafen, der bisher nicht an die Kapazitätsgrenzen kommt, ein gutes U-Bahn-Netz. Also die Vorzeichen sind gut.
Das sind sozusagen die Fakten. Wie sieht es denn auf der emotionalen Ebene aus? Wie ist da so die Stimmung in Madrid? Ist das eher Vorfreude oder doch auch eher Bedenken, ob das alles klappt?
Also ich würde sagen, da steht die Vorfreude ganz klar im Vordergrund. Man liest jetzt wenig über Kritik, hört wenig, dass Spanier das Ganze schlecht finden und irgendwie kritisch sehen. Die Taxifahrer zum Beispiel wittern ein gutes Geschäft. Ihr Verband hat schon gesagt, kein Problem, wir machen gerne Extraschichten für die vielen Gäste. Ähnlich die Hoteliers, die verweisen darauf, dass Madrid rund 90.000 Hotelbetten hat. Das passt also bei 25.000 Gipfelbesuchern. Wobei man auch sagen muss, etwa in der Mitte des Gipfels, da hat Spanien ein Brückenkopf Brückentagswochenende oder eines, das dank eines Feiertages von vielen als Brückentagswochenende genutzt wird. Und da reisen klassisch viele tausend Spanier nach Madrid, um sich die vorweihnachtliche Hauptstadt anzuschauen. Es dürfte also schon sehr voll werden in der Stadt, das ist schon mal klar. Ein paar Politiker haben auch gesagt, naja, dass Regierungschef Sanchez Spanien als Austragungsort vorgeschlagen hat, das war Wahlkampf nach dem Motto, schaut her, was Spanien kann, was wir ausrichten können. Die Zusage kam nämlich kurz vor der spanischen Parlamentswahl Anfang des Monats. Doch diesen Wahlkampfvorwurf, den weist die Regierung natürlich zurück.
Und jetzt ist die Wahl ja auch vorbei.
Genau, richtig.
Chile wollte sich ja als guter Gastgeber präsentieren und da auch so seine eigenen Bemühungen beim Klimaschutz ins Schaufenster stellen. Kann Spanien da mithalten?
Nicht wirklich. Spanien ist kein Land, in dem Umweltschutz groß geschrieben wird. Das sieht man schon am Verhalten vieler Spanier. Mir fällt es immer wieder auf in Madrid, dass sie es lieben, ihr Auto laufen zu lassen, auch wenn niemand drin sitzt. Dann hat natürlich inzwischen jedes Haus Klimaanlagen für den Sommer, aber die laufen meistens auch, wenn niemand sich in den entsprechenden Räumen aufhält. Spanier fliegen sehr gerne, auch im eigenen Land, wobei die Distanzen ja auch größer sind als in Deutschland meistens. Und so kommt es, dass Spanien auch das Land in Europa ist, in dem der CO2-Ausstoß seit 1990 am meisten zugenommen hat, um 18%. In Madrid ist es verrückterweise noch so, dass seit Frühjahr ein konservativer Bürgermeister im Amt ist, der viele Klimaschutzprojekte seiner Vorgängerin, einer linken Bürgermeisterin, zurückdreht. Zum Beispiel wieder mehr Autoverkehr ins Zentrum lässt. Also auch wenn sich Spanien versucht, so ein bisschen zu schmücken als klimafreundliches Land, so ganz stimmt es nicht.
Jetzt sind ja die Spanier zwar die Gastgeber dieser verlegten Konferenz, aber die Konferenzleitung, die liegt ja nach wie vor bei der Regierung Chiles. Könnte das vielleicht auch zu Konflikten führen zwischen den beiden?
Ich denke nicht, denn das war Pedro Sanchez, dem spanischen Ministerpräsidenten, von vornherein klar, als er das Angebot aussprach, die Ausrichtung zu übernehmen. War ihm klar, er ist dann wirklich nur der Ausrichter, aber nicht der, der den Hut auf hat bei dem Klimagipfel. Und deswegen dürfte das also eigentlich eine Sache sein, die vorher klar ist. Dazu kommt, dass Spanien und Chile befreundete Länder sind. Es sind Länder, in denen die gleiche Sprache gesprochen wird, nämlich Spanisch. Also auf der Kommunikationsebene gibt es eigentlich auch keine Schwierigkeiten. Und ich denke mir, das war wirklich ein freundschaftliches Angebot aus Spanien. Und keines, wo es jetzt eine Rangelei gibt, wer hat wirklich den Hut auf.
Also wir sind gespannt, wie es dann ab Montag losgeht. Das waren Einschätzungen von Oliver Neuroth, unserem Korrespondenten in Madrid. Vielen Dank.
Gerne.
Werner Eckert, unser Klimaexperte, ist weiterhin bei mir. Gucken wir zum Schluss der Sendung nach vorne. Wenn man sich das internationale Umfeld anschaut, dann dürfte es ja eher schwieriger werden, beim Klimaschutz voranzukommen. Nächstes Jahr haben die USA den G7-Vorsitz, Saudi-Arabien steht den G20 vor. Das sind ja eher Länder, die am Klimaschutz vergleichsweise wenig Interesse haben. Also kann man so auf den Punkt bringen, was jetzt in Madrid nicht gelingt, das wird auch nächstes Jahr nichts?
So skeptisch wäre ich nicht, aber wenn in Madrid nicht ein Anfang gemacht wird, wie man Klimaschutz verstärken will in den nächsten Jahren, dann wird man in Glasgow nicht fertig werden mit diesem Unterfangen. Das ist ganz sicher und die Stimmung ist, wie gesagt, sowieso international nicht so positiv, meine Wahrnehmung, wie wir das in Mitteleuropa annehmen wollen in Sachen Klimaschutz. Und ich fürchte ein bisschen, dass sie bis nächstes Jahr tatsächlich nicht besser wird. Und das liegt nicht nur an den Vorsitzenden, sondern es liegt auch daran, dass in vielen Staaten ja sowas wie ein Ermüdungseffekt einsetzt und Widerstand sich auch formiert. Es ist nicht so richtig gelungen, gute, positive Geschichten bei den Wirtschaftsveränderungen in Sachen Klimaschutz zu erzählen.
Nehmen wir nochmal so das große Ganze im Blick. Sie haben viele, viele Klimakonferenzen besucht, mehr als 20 waren es und haben da auch für die ARD drüber berichtet. Wie haben sich denn diese Veranstaltungen aus Ihrer Sicht über die Jahre verändert?
Sie sind erstmal größer geworden. Das ist körperlich spürbar. Also die ersten waren wirklich relativ kleine mit 3000, 4000 Leuten. Also ganz andere Veranstaltungen. Also sie sind wirklich Massenereignisse geworden. Und der Ansatz ist ein anderer. Man hatte bis vor 10 Jahren, bis zu der gescheiterten Konferenz in Kopenhagen, den Ansatz, wir setzen uns da zusammen und dann machen wir einen großen Deal und dann haben wir das Problem ein für alle Mal erledigt. Und seit 10 Jahren ist der Weg ein anderer statt dieses von oben runter, ist jetzt ein Bottom-up-Ansatz. Also man sammelt das ein, was die Staaten bereit sind zu tun, freiwillig, diese nationalen Klimaschutzpläne, und fasst die in einem großen Ganzen zusammen und versucht es mit moralischem Druck eben alle 5 Jahre, dass da ein bisschen nachgelegt wird. So diese ganz große Idee, wir setzen uns zusammen, der Multilateralismus löst dieses Problem, da ist Ernüchterung eingekehrt. Man ist genügsamer geworden und nimmt in Kauf, dass dann auch das Ergebnis vielleicht nicht das ist, was man eigentlich gemeinsam anstrebt, nämlich die Beschränkung auf deutlich unter 2 Grad.
Das heißt aber auch, man kann nicht sagen, dass der Druck inzwischen so groß geworden ist, dass die Staaten bereiter sind, mehr zu geben als früher, weil die Zahlen einfach anders aussehen.
Ja, die Bereitschaft, glaube ich, ist da, oder die Einsicht ist eigentlich da. Die Angst ist ganz einfach, dass der Preis für eine wirtschaftliche Neuorientierung, und das bedeutet Klimaschutz, eine völlig andere Art von Wirtschaft mit eben CO2-Preisen und. Wir sehen ja, wie schwierig das bei uns war, ein solches Klimapaket auch nur in Ansätzen mal voranzubringen. Die Angst, dass irgendjemand den Preis zahlen muss und dass diese irgendjemand eine gelbe Weste anzieht und auf die Straße geht, die ist immer noch größer als die Angst vor dem Klimawandel.
Zum Schluss noch einmal Ihr Fazit. Was können wir da jetzt in Madrid erwarten?
Ich glaube, wir brauchen in Madrid eben jetzt endlich den Abschluss des Kleingedruckten für das Paris-Abkommen von 2015, damit die Handelsregeln klar sind. Der Streit um das Geld, mindestens um diese 100 Milliarden, die Industriestaaten mobilisieren, der muss zu Ende gebracht werden, indem eindeutig klar ist, dass diese Summe auch zusammenkommt, garantiert zusammenkommt. Dann ist an der Stelle schon mal viel erledigt.
Warum ist das eigentlich immer so mühsam mit dem Klimaschutz?
Weil es um mehr geht als um ein singuläres Problem. Es ist nicht wie zum Beispiel beim Ozonloch. Man hat da eine Stoffgruppe, die muss man verbieten und das Problem ist gelöst, sondern wir haben es hier mit der Umstellung unserer Wirtschaft von den fossilen auf erneuerbaren Energien zu tun. Und da geht es um viele Arbeitsplätze, da geht es um wirtschaftliche Interessen und eine große Transformation. Und das ist ein sehr gewagter Schritt und da haben alle kalte Füße.
Einschätzungen von Werner Eckert, der für uns über den UN-Klimagipfel in Madrid berichtet. Vielen Dank.
Gerne.
Wie hältst du es mit dem Klima, die Welt und die Greta-Frage? Das war HR Info Politik mit Christoph Schelt. Diese Sendung und viele andere tolle Podcasts gibt's auch in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de.